Ja, das bin ich auch. Gespannt. Vielleicht noch mehr als dir. Ja, genau. Ich habe ja letzten Sonntag einen Ersatz gesucht. Darum habe ich heute eigentlich die Botschaft von letzter Woche. Und vielleicht merkt ihr es, dass ich versucht habe, eine Verknüpfung herzustellen zwischen Taufe und Pfingsten. Das ist jetzt mein Vorwort von heute. Wenn ihr ein Buch kauft, normalerweise haben Bücher ein Vorwort. In jedem Buch steht ein Vorwort. In dem Vorwort, da schreibt der Autor des Buches normalerweise ein paar einleitende Gedanken. Das Vorwort hat die Funktion, den Leser vorzubereiten, vielleicht auch ein bisschen zu triggern, dass er das Buch auch lesen möchte. Also das Vorwort, das ist etwas, das auf den Inhalt vorbereitet. Und so Vorwörter, die kennen wir aus Büchern, weiß nicht, wer die liest, also ich lese nicht jedes Vorwort, aber eigentlich empfiehlt es sich, das Vorwort zu lesen. Aber es gibt ja Vorworte auch in anderer Form. Zum Beispiel bei einem Interview, das ein Reporter macht, macht er auch ein Vorwort. Er sagt etwas zu der Person oder warum er das Interview führt und dann geht er zu den Fragen über. Ist auch ein Vorwort. Oder bei einem Konzert einer Musikgruppe, der Brassband zum Beispiel, da führt jemand durch das Programm und erklärt die Musikstücke. Ist auch ein Vorwort. Und dann hört man das Musikstück mit einleitenden Worten. Zum Beispiel Aaron, der Moderator im Gottesdienst, hält in gewisser Weise auch ein Vorwort. Er leitet auf das Thema hin. Und es gibt natürlich zum Beispiel Vorgruppen, Bands, die vor der Hauptband spielen. Und die haben die Funktion, dem Publikum einzuheizen, damit sie vorbereitet sind dann auf die Hauptband, dass sie schon in Stimmung sind. Und so einen Einheizer, den hatte Jesus auch. Und der hatte einen Namen, nämlich Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, der hatte das Vorwort zum Wirken von Jesus. Johannes der Täufer, der hatte vor dem öffentlichen Wirken von Jesus das Volk vorbereitet. Er war ein Vorbote, der für Gott gesprochen hatte, nachdem Gott 400 Jahre geschwiegen hatte. Er war die Person, die Jesus den Weg bereitet hat und der das Volk auf das Kommen des neuen Königreiches und des Messias vorbereiten sollte. Und in dieser Funktion hatte er ein leidenschaftliches Vorwort gehalten. Und wie das Vorwort, welchen Klang das hatte, das hören wir jetzt von Kathy Scher. Ja, genau, jetzt habe ich gedacht, bist nicht da. Eine kleine Schrecksekunde. Und du bist verschreckt gewesen, weil so schnell musst du lesen.
Ich bin nicht so gross.
Aha, ja, das... Ja, du musst einfach... Alles gut. Guten Morgen miteinander. Du musst einfach neu annehmen.
Ja. Ich lese aus Matthäus 3, Verse 1 bis 13. Das Kapitel ist überschrieben mit Bußpredigt Johannes des Täufers. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste des jüdischen Landes und sprach: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und er ist der, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat und gesprochen. Jesaja 40,3. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg und macht richtig seine Steige. Er aber, Johannes, hatte ein Kleid von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Und seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und das ganze jüdische Land und alle Länder an dem Jordan und bekannten ihre Sünden und ließen sich taufen von ihm im Jordan. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zur Taufe kommen, sprach er zu ihnen: Ihr Ottengezüchte, wer hat denn euch gewiesen, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Sehet zu, tut rechtschaffene Frucht der Buße. Denket nun nicht, dass ihr bei euch wollt sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, welcher Baum nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht genug, ihm die Schuhe abzunehmen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und er hat seine Wurfschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne fegen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe.
Danke, Kathi, dass du uns das Vorwort von Johannes gelesen hast. Und das Vorwort von Johannes, das ist eigentlich für seine heilsgeschichtliche Bedeutung von erstaunlicher Kürze. Denn eigentlich war das Vorwort selbst, war nur ein Satz: Tut Buße, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und es gibt in der Bibel noch einen Propheten, der einen solch kurzes Prophetenwort hatte. Und das war Jona. Als er in Ninive dann seinen Auftrag tatsächlich ausgeführt hatte, ging er durch die Stadt und er hatte auch nur einen Satz, den er verkündet hatte. Er hat einfach immer wieder gerufen: In 40 Tagen wird Ninive untergehen. Und Johannes, der Täufer, der hat immer wieder gesagt: Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. In seinem Vorwort fordert Johannes der Täufer die Menschen auf, Buße zu tun, um sich vorzubereiten auf das Kommen von Gottes Reich, damit sie Teil von diesem Reich werden können, damit sie den Messias empfangen können, damit sie das Heil in Anspruch nehmen können, das mit dem Messias kommen wird, dass sie die Maßstäbe, die im Reich Gottes gelten, in ihrem Leben anwenden können und damit das Reich Gottes seine ganze Kraft in ihrem Leben entfalten kann. Johannes der Täufer hat die Menschen vorbereitet auf das Kommen von Gottes Königreich und er hat es getan, indem er sie zur Buße aufgerufen hat. Und wenn wir heute Buße hören, dann hören wir zum Beispiel oder verstehen wir darunter einen Strafzettel, nicht? Beim Parken oder bei der Geschwindigkeit, das sind Bußen. Oder vielleicht eine Abgeltung für Fehler, die man gemacht hat. In der Bankenkrise, überall haben die Banken Bußen bezahlt als Abgeltung für Fehler, die sie in der Vergangenheit gemacht haben. Oder man versteht unter Buße eine Wiedergutmachung eines unfairen Verhaltens. Wenn man zum Beispiel unflätige Worte gefunden hat auf dem Fußballplatz als Trainer oder Spieler, dann gibt es nicht nur die Karte, sondern normalerweise dann auch noch eine Geldbuße. Oder man versteht unter Buße eine Kompensation, CO2-Kompensation bei Fahrzeugen. Muss man auf Dreckschleudern eine Buße bezahlen beim Import. Das verstehen wir unter Buße. Aber damals, als Johannes der Täufer sein Vorwort gehalten hatte, hat man nicht an solche Dinge gedacht. Buße hatte einen anderen Klang. Die Menschen haben etwas anderes gehört, als er von Buße gesprochen hat. Im Alten Testament, da steht Buße für Umkehr. Das Wort für Buße heißt Umkehr. Umkehr von falschen Wegen, Umkehr von gottlosen Plänen und Hinwendung zu Gott. Das haben die Menschen im Alten Testament unter Buße verstanden. Im Neuen Testament hat das Wort Buße noch einen anderen Klang und eine Bedeutung. Buße tun heißt sein Denken erneuern. Buße tun heißt eine neue Gesinnung zu bekommen. Buße tun im biblischen Sinn bedeutet, sich in seinem Denken, Wollen, Handeln und Fühlen erneuern zu lassen. Buße tun heißt neu denken über sich, über andere, über Gott, über das eigene Verhalten, über die Werte, die man hat, die Maßstäbe, die gelten, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Das heißt neu denken, Buße tun. Buße tun heißt, nach Gottes Willen zu fragen, ihn zu suchen und natürlich auch zu tun. Nicht nur danach zu fragen, sondern das auch umzusetzen, bedeutet Buße zu tun. Und Buße zu tun heißt, sich von Gottes Worten, von seiner Wahrheit, von seinen Versprechen, von seinen Geboten bestimmen zu lassen. Ein neues Denken. Und Buße tun heißt auch, sich nicht einfach von seinen Gefühlen bestimmen und treiben zu lassen. Buße tun, das ist etwas, was ein umfassendes Umdenken ist, das zu einem erneuerten Verhalten führt, durch eine neue Gesinnung. Also Buße tun ist nicht eine punktuelle Handlung bloß, ein Moment der Besinnung, sondern das ist eine Transformation. Buße tun, da wird jemand innerlich verändert. Und was sich in seinem Herz verändert hat und in seinem Denken erneuert hat, das bekommt dann in seinem Verhalten Ausdruck. Also Buße tun ist eine Transformation. Und die treibende Kraft dabei ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der, der uns zur Umkehr ruft. Der Heilige Geist ist der, der falsches Denken und falsches Verhalten überhaupt aufdeckt. Und es ist interessant, wenn Menschen ein Leben mit Gott beginnen, dann plötzlich merken sie, was an ihrem Verhalten nicht richtig ist, ohne dass ihnen Menschen das unbedingt sagen müssen. Die merken das, weil der Heilige Geist zu ihnen spricht. Oder man erkennt die Wahrheit Gottes durch den Geist Gottes. Gottes Wille erkennt man, weil der Heilige Geist ihn uns offenbart. Und es ist der Heilige Geist, der unser Denken verändert. Und er gibt auch die Kraft zur Veränderung. Es ist ja nicht so, dass alles von ganz alleine geht, aber die Kraft, die treibende im Leben zur Veränderung, das ist der Geist. Und sonst ist ja alles irgendwie Krampf und einfach mühsam. Es ist der Geist, der die Kraft gibt zur Veränderung. Transformation wird durch die Buße ausgelöst, aber sie geschieht in der Kraft des Heiligen Geistes. Und durch die Kraft des Geistes werden Menschen verändert in ihrem Denken, in ihrem Herz, in ihrer Gesinnung und in ihrem Tun. Und Paulus schreibt, dass wenn jemand Jesus annimmt, dass er eine neue Kreatur wird. Im 2. Korinther steht, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Paulus sagt, wer Jesus als Retter angenommen hat und den Heiligen Geist empfangen hat, der ist neu. Er ist ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Und in der Natur gibt es ja so etwas Vergleichbares. Und das ist die Transformation der Raupe zu einem Schmetterling. Und ich war diesen Frühling, in den Ferien war ich im Papiorama in Kerzers. Und das ist ja fantastisch. Diese Schmetterlinge da in der Halle, die flattern da um den Kopf herum, zwischen den Beinen durch, überall hat es Schmetterlinge. Also wunderbar, Farben, Formen, es ist einfach eine Augenweide. Und was mir auch gut gefallen hat, weil ich ja nicht sehr gerne lese und auch nicht sehr geduldig bin, dass es viele einfache Erklärungen hatte auf den Tafeln. Nee, das war ja gedacht für Kinder und so, aber es war ja gerade gut für mich. Nicht? Das waren schön einfache Erklärungen. Und es ist eine Kunst, etwas einfach zu erklären. Also. Und fasziniert hat mich die Erklärung, wie jetzt die Transformation von der Raupe zum Schmetterling geschieht. Und dort stand sinngemäß, ich habe es natürlich nicht memoriert, die Raupe wird im Kokon in ihre Einzelteile zerlegt und irgendwie wieder neu zusammengesetzt. Ja, das stand dort. Das ist kein Witz. Und das ist die wissenschaftliche Erklärung für Wunder. So erklärt die Wissenschaft Wunder, weil erklären kann man es letztlich nicht, wie das geschieht. Bei aller Wissenschaft nicht. Es ist ein Wunder, wie aus einer Raupe, die auf einem Blatt herumkriecht und einen völlig kleinen Radius hat ihrer Aktivität und nichts anderes macht als fressen, wie aus der ein Schmetterling wird, der über tausende Kilometer flattern kann. Denn es gibt auch Schmetterlinge, die eine Zugbahn haben. Von Nord nach Südamerika zum Beispiel und auch bei uns von Afrika nach Europa. Es ist unglaublich. Aus einem Kriechtier ein Schmetterling mit einem gewaltigen Radius. Das ist ein Wunder. Ein Wunder. Einfach in Einzelteile zerlegt und wieder neu zusammengesetzt. Ja. Also, das muss man sich geben, nicht? Also, aber es ist ein Wunder und genauso ist es, wenn der Heilige Geist Menschen in ihrem Denken erneuert. Und wo dies der Heilige Geist macht, da ist der Weg vorbereitet, dass Menschen umkehren und Teil von Gottes Königreich werden. Dort erkennen sie die Wahrheit und werden in die Freiheit geführt. Wo das geschieht, diese Veränderung, da werden sie in ihrem Denken verändert und sie geraten auf Wege, die zum Segen und zum Heil führen. Und sie können im Vertrauen auf Gott und in der Kraft des Geistes leben und diese Kraft auch erleben. Und wo das geschieht und das bei mehreren Menschen geschieht, da geschieht Erweckung. Wo der Geist am Wirken ist, dort geschieht Erweckung. Und Erweckung geschieht immer dort oder ist immer dort geschehen, wo Menschen Buße getan haben, umgekehrt sind, Wege verlassen haben, neu gedacht haben und ihr Denken und Handeln von Gott verändern ließen. Das war immer so. In der Kirchengeschichte ist immer dort Erweckung geschehen, wo Menschen das getan haben. Auslöser der Erweckung im Mittelalter, in der Renaissance, in England die Erweckungsbewegungen, in den USA die Erweckungsbewegungen, in der Schweiz die Erweckungsbewegungen, bei Chrischona, in Rheinach Erweckungsbewegungen, wo ganze Gegenden zum Glauben gekommen sind, viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Das war immer der Auslöser, dass Menschen in ihrem Denken und Handeln erneuert worden. Wo der Geist am Wirken ist, da geschieht Erweckung. Und der Geist Gottes, der war bei Johannes am Wirken. War durch Johannes am Wirken. Und was damals geschah, da in der Wüste, am Jordan, das ist Erweckung gewesen. Wie würdest du es sonst beschreiben? Wenn Scharen von Menschen in die Wüste gehen, um sich taufen zu lassen? Also das würde man heute Erweckung nennen. Es heißt da in Vers 5, da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Die Einwohner von Jerusalem gingen hinaus in die Wüste um sich taufen zu lassen. Ganz Judäa ging hinaus zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Alle Länder am Jordan sind hinausgegangen, um sich taufen zu lassen von Johannes. Also heute würde man das Erweckung nennen. Und das würde im Fernsehen kommen, garantiert, wenn alle da rausströmen. Aber damals gab es ja kein Fernsehen. Aber der Historiker Josephus, der hat dieses Ereignis in seinen Geschichtsbüchern festgehalten. Das ist also nicht nur ein biblischer Bericht, dass Johannes getauft hat und die Leute scharenweise zu ihm gegangen sind, sondern das steht in einem jüdischen Geschichtsbuch. Eine Basis für antike Geschichte. Und er hat das aufgeschrieben, weil so viele Menschen zu Johannes gingen. Aber nicht nur wegen dem. Er hat es auch aufgeschrieben, weil es etwas Besonderes war, dass die Juden sich von ihm taufen ließen. Weil normalerweise haben sich Juden nicht taufen lassen. Juden haben zwar reinigende Waschungen an sich vollzogen, das war schon üblich und hat man auch immer wieder gemacht, aber getauft hat man eigentlich nur Personen, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind und keine Juden. Und Johannes hat hier Juden getauft, in Massen. Und er hat etwas ganz Neues getan. Er taufte Juden, um sich vorzubereiten, dass Gottes Königreich kommen wird. Und als Vorbereitung haben sie Buße getan und als sichtbares Zeichen für das veränderte Denken, das in ihnen begonnen hatte, haben sie sich taufen lassen. Es wollten alle zu Johannes in die Wüste gehen, um sich taufen zu lassen. Und mit dieser Taufe haben sie ein Zeichen gesetzt, dass sie umdenken und umkehren wollen. Dass sie Teil von diesem Königreich sein wollen, von dem Johannes erzählt hat, dass sie erwartet haben. Sie wollten sich vorbereiten, mit diesem Zeichen den Messias aufzunehmen. Sie wollten empfangen, was Jesus, der Messias, als Heil mit sich bringen wollte. Das Volk war in die Wüste gegangen, um mit der Taufe ein Zeichen zu setzen. Und das machen ja Menschen heute noch, wenn sie sich taufen lassen. Wenn sich jemand taufen lässt, dann setzt er ein Zeichen für eine Veränderung und für ein Umdenken, das in ihm begonnen hat. Für die Erneuerung seiner Gesinnung. Er setzt ein Zeichen, dass eine Transformation durch den Geist in ihm stattgefunden hat und am Wirken ist. Die Taufe ist ein sichtbares Zeichen für etwas, was in einem selbst vorgegangen ist. Und es ist ein Bekenntnis, dass man sich retten lassen muss. Darum tauft sich niemand selber. Taufe ist nicht etwas, das Menschen an sich selber tun. Reinigende Waschungen, das kannst du an dir selber tun. Aber taufen musst du dich lassen, weil nämlich niemand sich selber rettet, sondern du wirst von jemand anderem gerettet, von Jesus. Und das bekennt man, wenn man sich taufen lässt. Und es ist ein Bekenntnis, dass man durch den Geist verändert wird. Die Taufe bezeugt, dass man ein neues Denken und Handeln in sich wachsen lassen möchte und dass das durch die Kraft des Geistes geschieht. Und weil das eine bewusste Entscheidung ist, wenn jemand dieses Zeichen setzt, taufen wir von Viva Schweiz oder von Krishona Schweiz nur Menschen, die das mit freiem Willen entscheiden können. Und darum taufen wir keine Kinder mehr. Wir taufen keine Kinder mehr. Aber vielleicht, oder beziehungsweise ich muss sagen, wir taufen aber alle Menschen, die sich entschieden haben für Jesus, bewusst entschieden haben für Jesus, in Freiheit. Und die Teil von Gottes Königreich sein möchten, die Vergebung und Gnade in Anspruch nehmen und die aus dem Heiligen Geist leben möchte. All die Menschen taufen wir. Und vielleicht möchtest du dich taufen lassen. Und dann ist am 2. Juli Gelegenheit, nicht an den Jordan zu ziehen, sondern an die Tour zu ziehen und dich taufen zu lassen, um ein Zeichen zu setzen für ein verändertes Ich, das du geworden bist. Oder vielleicht hast du Fragen zur Taufe oder interessierst dich, was ist denn nun genau das Taufverständnis von Krishna oder was gäbe es noch für andere Taufverständnisse? Dann wäre nächste Woche Gelegenheit am 8. Juni um 8 Uhr hier, dass du den Abend dabei bist, wo wir über diese Dinge sprechen. Der Abend ist für alle und ich lade alle ein. Ich freue mich über jeden, der da dabei ist und ich freue mich natürlich auch über alle, die sich taufen lassen. Bis jetzt habe ich 5 Personen, die sich dieses Jahr für die Taufe angemeldet haben. Also das wird stattfinden, das freue ich mich sehr. Und natürlich hatte auch Johannes Freude über all die Leute, die gekommen waren zu ihm in die Wüste, um sich taufen zu lassen. Denn sie waren alle gekommen, um sich für das anbrechende Königreich von Gott vorzubereiten. Aber es war ja nicht die Taufe, die sie vorbereitet hatte, sondern es war die Buße, die sie getan hatten. Es war die Buße, das Umdenken und das Neudenken, das sie vorbereitet hatte auf das kommende Königreich. Denn Umkehr und Umdenken bereitet uns vor, dass wir Jesus annehmen, dass wir Teil von Gottes Reich sein möchten. Umdenken und Neudenken befähigt uns, dass wir unseren Platz im Reich Gottes einnehmen können. Du musst um- und neu denken, damit du den Versuch aufgibst, dich selbst zu retten. Weil das steckt irgendwo in uns drin. Und das Denken wird immer wieder kommen, dass ich etwas zu meiner Rettung beitragen muss. Und dann muss man wieder umdenken. Du musst um- und neu denken, um Befreiung in der Seelsorge zu erleben. Wenn du in die Seelsorge gehst, dann geht es um Neu- und Umdenken. Und der Seelsorger, er hilft dir dabei. Aber du bist der, der neu- und umdenken muss. Um den Platz im Gottesreich einzunehmen, musst du umdenken und neu denken. Du musst zum Beispiel von deinem Denken wegkommen, dass es auf dich gar nicht ankommt, sondern neu denken, dass Gott auch für dich einen Platz hat und dass du den einnehmen darfst. Oder du musst um- und neu denken, um brauchbar zu werden für Gott, weil oft haben wir falsche Vorstellungen. Und dann kann uns Gott in diesem Zustand überhaupt nicht gebrauchen, wie er uns gebrauchen könnte. Oder du musst um- und neu denken, um die Gesetzmäßigkeiten im Reich Gottes anzuwenden in deinem Leben. Weil die Gesetzmäßigkeiten und die Maßstäbe sind ja andere als die gewohnten. Wenn die Ersten die Letzten sind und die, die unbedeutend sind, plötzlich die Größten sind. Wenn kleine Dinge bedeutend sind und zu Großen werden, dann bedeutet das ein Umdenken. Das ist nicht unser gewohntes Denkmuster. Du musst neu und umdenken, damit du im Dienen Freude sehen kannst oder dass du im Leiden einen Sinn sehen kannst. Da muss man manchmal umdenken. Oder man muss um- und neu denken, damit man Versuchungen widerstehen kannst. Es ist doch so, bei vielen Versuchungen denkt man, das muss ich doch haben. Oder ich kann nicht widerstehen. Es ist einfacher nachzugeben. Und das ist ein falsches Denken. Von dem Denken muss man wegkommen. Es braucht Erneuerung im Denken, erneuertes Denken und Umdenken, damit man im geistlichen Kampf siegreich sein kann und die Führung Gottes annehmen kann. Wenn sich das Reich Gottes in deinem Leben entfalten soll, dann musst du umdenken und neu denken. Und wo das nicht geschieht, da kann und sich nicht verändert, wo kein neues Denken da ist, da kannst du Gott nicht mehr näher kommen. Wenn kein neues Umdenken stattfindet, dann weißt du ja alles von Gott. Wie willst du noch mehr von ihm kennenlernen? Es gibt gar nichts, jedenfalls nicht in deinem Denkhorizont. Wenn du nicht neu und umdenkst, dann kann die Bibel nicht mehr zu dir sprechen. Der Heilige Geist kann dich nicht mehr verändern, weil das ist dann einfach so, wie das ist. Oder Gott kann dich nicht gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Wenn du in deinem Denken dich nicht mehr verändern lässt, dann bedeutet das Stagnation und letztlich den geistlichen Tod. Und genau in diesem Zustand waren die Pharisäer und die Sadduzäer, die in die Wüste gekommen waren, nicht um sich taufen zu lassen, sondern um zu schauen, was denn Johannes da so treibt. Und mit ihnen hat Johannes gesprochen mit Worten, mit denen man Tote auferwecken könnte. Ich lese euch nochmal den zweiten Teil, was eigentlich nicht das Vorwort ist zum Reich Gottes, sondern spezifisch an die Pharisäer gerichtet. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah, zu einer Taufe kommen, sprach er zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet: Wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und wenn man das so hört, bei der Einleitung hat er ja schon klare Worte gehabt, oder? Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Aber hier packt er ja den Zweihänder aus den rhetorischen. Und man fragt sich doch irgendwie, ja, Johannes, ist es denn mit dir durchgegangen? Wäre das nicht ein bisschen einfühlsamer gegangen? Und man muss sagen, offensichtlich nicht. Offensichtlich nicht, wenn man Menschen, die geistlich tot sind, zum Leben erwecken möchte. Und es war ja auch bei Jesus so. Auch Jesus hat den rhetorischen Zweihänder ausgepackt, als er mit den Pharisäern und Sadduzäern gesprochen hat. Und er hat ihnen attestiert, dass sie tot sind geistlich, weil er von ihnen von getünchten Gräbern gesprochen hat. Und er hat auch den Zweihänder ausgepackt. Offensichtlich ist es nötig gewesen, sonst hätten sie es nicht unbedingt tun müssen, weil Jesus hat ja sanfte Worte meistens gebraucht und hat die Leute nicht sofort den Kopf gestoßen. Aber auch er mit den Pharisäern und Sadduzäern war genauso. Und es muss einen Grund haben. Und ich glaube, es ist so, weil religiöse Menschen, die einfach in ihrer Religion gefangen sind und nicht eine lebendige Beziehung zu Jesus haben. Religiöse Menschen denken, sie wissen, wer Gott ist, wie Gott ist, wie Gott handelt, was richtig ist und was falsch. Und sie wissen, wie die Welt und Gott und auch das Reich Gottes funktioniert. Religiöse Menschen, die haben die Gabe, alles erklären zu können. Und sie haben auf alles eine Antwort. Das ist das Gute an Religion. Aber leider verhindert Religiosität, religiöses Denken, effektiv Um- und Neudenken. Das ist leider so. Darum musste Jesus und Johannes markige Worte verwenden, um diese Personengruppe zu einem Umdenken zu bewegen. Denn neues Denken einzuüben, das gehört zum Reich Gottes. Es geht nicht ohne das. Das ist zentral, neu und umdenken. Das gehört zum Reich Gottes. Und es beginnt damit, dass man sein eigenes Denken hinterfragt. Stimmen meine Vorstellungen? Denke ich wirklich richtig? Stimmt meine Einschätzung der Situation? Stimmt meine Einschätzung meiner Mitmenschen? Beurteile ich das richtig? Sind meine Motive lauter? Wie ist meine Motivation? Und manchmal erkennt man, dass man falsche Vorstellungen hat. Und wenn man noch so denkt, dass sie richtig sind, sie sind einfach falsch. Das fängt bei kleinen Dingen an. In den Ferien war es immer ein bisschen regnerisch und dann habe ich zu Ursi gesagt, wenn es einen Regentag gibt, dann gehen wir auf Lausanne ins Papiorama. Ich war hundertprozentig überzeugt, dass Papiorama, das ist in Lausanne. Es ist in der Weltschweiz und was auf den Tafeln steht, das verstehe ich sowieso nicht, weil ich kein Französisch kann. Darum sind wir nie gegangen. Aber leider ist das Papiorama in Kerzers. Und ich habe das gegoogelt und habe gedacht, das ist ein anderes Papiorama. Ich will in das echte Papiorama. Es ist in Lausanne, oder? Und es ist nicht in Lausanne, es ist in Kerzers. Ja, es war einmal in Neuchâtel, das ist auch Weltschweiz. Also irgendwo hatte ich schon, die eine Richtung hat schon ein bisschen gestummen, oder? Aber es hat nicht gestummen. Muss man umdenken. Und es gibt auch Umdenken im Umgang mit Menschen, wo man ein falsches Bild hat. Das muss man revidieren, umdenken. Oder im geistlichen Leben, wo man Dinge denkt, die so gar nicht stimmen. Es ist gar nicht so. Man hat es einfach immer so gedacht. Und es gibt auch theologische Ansichten, bei denen man vielleicht umdenken muss. Und Krishna hat ja lange Kinder getauft. Dann hat sie Kinder getauft und gesegnet und Erwachsene getauft. Und jetzt ist man dazu übergegangen, nur noch Erwachsene zu taufen und gar keine Kinder mehr zu taufen. Also es hat eine Veränderung stattgefunden. Man hat umgedacht, neu gedacht. Und einer der bekannten Theologen der Neuzeit, Tom Wright, er hat gesagt, 20% meiner Theologie sind vermutlich falsch. Ich weiß einfach nicht, welche 20% das sind. Also neues Denken einzuüben, das heißt, dass man falsche Vorstellungen aufgeben muss. Und wir haben alle falsche Vorstellungen. Wenn man noch so denkt, ich habe die nicht, wir haben falsche Vorstellungen. Es ist nur die Frage, welche sind das? Wie bei Tom Wright. Welche sind falsch? Und durchs Wort Gottes kann dir aufzeigen, welche falsch sind. Der Geist Gottes kann dir aufdecken, wo du vielleicht falsche Ansichten, Vorstellungen hast. Und deine Mitchristen können dir helfen, auf die Spur zu kommen, wo man umdenken müsste und wo neues Denken stattfinden müsste. Aber entscheidend ist die Bereitschaft, Neues zu denken. Das ist entscheidend, dass man überhaupt bereit ist dazu und nicht völlig starr ist und behauptet, ich weiß es ja, ich habe es im Griff. Sondern dass ich sage, ja, ich bin bereit, mir etwas zeigen zu lassen. Und ich bin bereit, auch Dinge zu denken, die meine Vorstellungskraft übersteigen. Und solche Dinge muss man glauben, wenn man im Reich Gottes dabei sein möchte. Man muss glauben, dass Wunder möglich sind. Wenn man das nicht für möglich hält, dann macht alles keinen Sinn. Christsein besteht aus Wundern. Man muss etwas sich denken können, das unsere Vorstellung übersteigt. Auferstehung übersteigt unsere Vorstellungskraft. Wiedergeburt, auch nicht greifbar. Aber wir denken es. Etwas, das wir uns eigentlich nicht vorstellen können. Oder dass die Erfahrung nicht einfach richtig ist und sich wiederholt. Oder dass meine Vergangenheit nicht meine Zukunft sein muss. Auch das muss man je nachdem umdenken, neu denken. Oder man muss etwas denken, das man nicht für möglich hält. Das mussten sie damals auch. Dass der Rabbi, der da herumzieht, wirklich Gottes Sohn ist und in der Lage ist, Sünden zu vergeben. Dass er tatsächlich der ist, von dem geschrieben ist, dass er der Messias ist. Dass er die Tür aufschließt zum Reich Gottes und dass er der ist, der im Himmelreich regiert. Alles Dinge, die man denken muss, obwohl man sie nicht unbedingt für möglich hält. Und das erneuerte Denken, Umdenken, das kann man bezeugen durch eine symbolische Handlung. Durch eine einmalige symbolische Handlung, wie die Taufe. Dass man sagt, ja, das halte ich für möglich. Das soll mein Denken auch bestimmen und mein Leben. Das kann man tun, wenn man sich taufen lässt. Einmal. Taufen lässt man sich ja nur einmal. Bewusst. Aber man kann das natürlich auch bei einem Ritual tun, bei einer Handlung, die man wiederholt. Und das ist das Abendmahl. Das Abendmahl ist auch ein Moment, wie bei der Taufe, wo man ein Zeichen setzt. Man setzt das Zeichen, dass man Jesus als Retter angenommen hat. Man setzt das Zeichen, dass man sich durch das Opfer von Jesus, durch das, was Jesus getan hat, reinigen lässt. Und man setzt auch ein Zeichen, dass man ein erneuertes Mensch ist und auch als erneuerter Mensch leben möchte. Und so möchten wir miteinander auch das Abendmahl heute feiern. Bei der Taufe, das ist ja eben nur einmalig, da lade ich alle ein, die noch nicht getauft sind und gespürt haben, dass es jetzt dran ist, sich noch bei jemandem von der Gemeindeleitung zu melden. Aber beim Abendmahl dürfen wir das mehrmals tun, ein Zeichen setzen. Ich bin Teil von Gottes Reich. Jesus ist mein Erlöser. Ich möchte mich reinigen lassen. Und ich möchte dieser Zeit des Abendmahls einen Vers vorausstellen aus 1. Johannes 1,9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und das möchten wir miteinander feiern, dass das etwas ist, das uns geschenkt ist, dass wir leben dürfen. Und darum feiern wir das Abendmahl und verknüpfen es auch mit Lobpreis. Wir werden jetzt dann durch die Reihen gehen, euch das Abendmahl austeilen und gleichzeitig einstimmen in einen Lobpreis, indem wir Jesus rühmen und loben und ihn anbeten. Während dieser Zeit ist, wie gesagt, die Gelegenheit, für sich beten zu lassen, sich etwas zusprechen zu lassen, sich ermutigen zu lassen, sich dienen zu lassen. Ich bete und dann bitte ich, dass die Band nach vorne kommt und uns hineinnimmt in den Lobpreis. Ja, Jesus, ich danke dir, dass es Wunder geschehen an uns, wenn du durch den Geist etwas Neues in uns wächst und schaffst. Ich danke dir, dass du uns auch reinigst, damit Neues kann in uns entstehen. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du uns begegnest in dem Obenmahl, in dem Lobpreis und uns ermutigst, Teil von deinem Königreich zu sein und Erneuerung zu leben in unserem Denken und Tun. Amen.